Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Heute geht es um ein Thema, das gerade überall auftaucht: Longevity, also die Idee, Gesundheit nicht erst zu behandeln, wenn wir krank sind, sondern sie aktiv zu gestalten und möglichst lange zu erhalten. Mein heutiger Gast ist Markus Naumann, Gründer von Recover Society. Er baut gerade ein Konzept auf, das genau diese Idee ins Zentrum stellt. Ein System aus Diagnostik, Regeneration, Training und mentaler Gesundheit. Inspiriert von dem, was wir eigentlich aus dem Spitzensport kennen. Also strukturierte Erholung, präventive Routinen und eine professionelle Begleitung für Gesundheit. Die Vision dahinter ist ziemlich groß. Gesundheit soll nicht mehr nur im Krankenhaus oder in der Arztpraxis stattfinden, sondern im Alltag, in Hotels, in Communities, in neuen Orten der Regeneration. Nicht Wellness als kurzfristiges Feelgood-Angebot, sondern präventive Gesundheitsarbeit. Ich finde das Konzept spannend, gleichzeitig sehe ich es aber auch kritisch. Denn viele dieser Angebote sind im Moment vor allem für eine sehr privilegierte Zielgruppe zugänglich. Für Menschen, die Zeit und Geld haben, in ihre Gesundheit zu investieren. Und deshalb stellt sich für mich eine zentrale Frage. Ist das die Zukunft unseres Gesundheitssystems oder bleibt das ein Luxusprodukt für wenige? Auf der anderen Seite glaube ich auch, neue Wege entstehen selten im Mainstream. Sie beginnen oft als Leuchtturmprojekte, als Experimente, die erst einmal nur wenigen nutzen können. Aber genau dort entstehen manchmal Ideen, die später breiter zugänglich werden. Vielleicht braucht es solche Orte, um zu zeigen, wie ein anderes Verständnis von Gesundheit aussehen kann. Präventiv statt reaktiv. Regeneration statt Dauerstress. Gesundheit als Ressource, nicht als Reparaturfall. Die große Frage ist also, wie kommen wir dahin, ohne dass Gesundheit zum exklusiven Lifestyle für wenige wird? Darüber spreche ich heute mit Markus Naumann. Und wir reden über Dinge, die viele von uns betreffen. Warum Pausen in unserer Gesellschaft oft noch als Schwäche gelten. Warum so viele Menschen erst merken, dass sie auf einen Burnout zusteuern, wenn es fast zu spät ist. Und warum Markus sagt, vielleicht gehen wir in Zukunft nicht erst zum Arzt, sondern an Orte, an denen wir aktiv an unserer Gesundheit arbeiten. Viel Spaß bei dieser Folge von 50 über 50. Du hast die Recover Society gegründet. Erklär doch mal so in 3 Sätzen, was das ist.
Sehr gerne. Wir bringen mit der Recover Society professionelle Erholung in die Luxusindustrie oder in die Luxushotellerie. Das ist eigentlich die Grundidee, weil wir glauben oder weil ich glaube, dass sich das ganze System dahingehend verändert, dass diese proaktiven, präventiven Orte entstehen müssen. Also die Frage, die man sich ja beantworten muss, ist, wo materialisiert sich Longevity? Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Wo materialisiert sich Prävention? Und eine der Antworten, die wir explorieren und versuchen zu bauen, ist, Hotels die Möglichkeit zu geben, halt aus passivem Wellness aktivere Erholung zu machen. Also passives Wellness, typisch Massage, Fangopackung, hin zu systemischer Erholung, professioneller Erholung. Ist so ein bisschen das Buzzword oder das Keyword, was wir versuchen zu nutzen dafür. Was am Ende meint, dass man viel systemischer an das ganze Thema rangeht. Also datengetriebener, evidenzbasierter und Hotels einfach die Möglichkeit gibt, ihre bestehenden Facilities, Spa-Facilities weiterzuentwickeln, auf das nächste Level zu bringen und die Gäste oder den Gästen die Möglichkeit gibt, eine ganz andere Art der Erholung zu finden im Hotel. Das ist eigentlich so die Grundidee, zu sagen, man geht mit einem System, mit einer Systemlösung sozusagen in bestehende Orte. Mhm. Und Hotels ist aus meiner Sicht ein ganz fantastisches Umfeld, weil Hotels natürlich immer daran interessiert sind, eine gute Aufenthaltsqualität zu schaffen, weil Hotels ganz grundsätzlich international sind und man deswegen per se auch eine internationale Brille auf das Thema hat und nehmen muss. Und weil den Gästen dort einfach die Möglichkeit geboten wird, ganz neue Sachen zu erleben und zu sehen. Und ich glaube, dass das Thema immer auch damit zu tun hat, gerade in Europa, finde ich, den Leuten das so ein Stück weit auch vor die Nase zu setzen, wenn sie es vielleicht noch nicht kennen. Mhm. Wir haben immer so ein bisschen auch einen Bildungsauftrag, finde ich, für das Thema. Und so einen Auftrag, das zu zeigen, was möglich ist.
Mhm. Okay, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, professionelle Erholung, was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich weiß ja, was passiert, wenn ich ins Spa gehe im Hotel, da habe ich meinen Bademantel an, da habe ich vielleicht eine Massage gebucht, ich kann in den Whirlpool gehen oder in die Sauna. Genau. Was passiert bei euch?
Bei uns ist es tatsächlich direkt so, dass wir mit Ärzten zusammenarbeiten. Das heißt, du hast bei uns tatsächlich die Möglichkeit, sofort auch mit einer Ärztin zu sprechen, mit einer Partnerärztin von uns, beispielsweise in Frankfurt. Und wir haben das Hotel quasi ausgestattet mit sehr viel mehr Hardware erstmal, mit hyperbarer Sauerstoffkammer. Wir haben Cold-Plunges installiert, Rotlichttherapie, ganz breites Infusionsangebot geschaffen und starten eigentlich die Erholungsreise bei einem Anamnesegespräch. Wie geht's dir? Was hast du vor? Was ist dir wichtig? Im Hotelkontext zum Beispiel, das große Learning ist jetzt nach einem Jahr, es geht immer um Schlaf, es geht um Erholung, es geht um den guten Schlaf. Ja, so einen Moment, endlich zur Ruhe zu kommen. Was auch, finde ich, irgendwie da eine große Rolle spielt, ist einfach den Leuten, den Menschen, den Gästen die Möglichkeit zu geben, das Thema, weißt du, aus einer wissenschaftlicheren Sicht zu begreifen und nicht nur aus einer, ich mache das irgendwie passiv und jetzt buche ich mir das irgendwie, sondern da geht es halt viel darum, irgendwie überhaupt erstmal über seine Ziele zu sprechen. Das mache ich ja so erstmal gar nicht, ne? Sondern ich bin irgendwie direkt in der Buchung von irgendeinem Treatment und das passiert bei uns eigentlich nicht, sondern du hast immer erstmal das Gespräch und aus dem Gespräch heraus entsteht die Behandlung und die Routine. Wir haben das Wort irgendwie für uns von Anfang an versucht zu definieren, einfach weil wir glauben, dass du Dinge gut aufeinander aufbauen kannst und so auch Erholung immer wirksamer wird. Mhm. Also zum Beispiel so, wenn du nach einem Anamnesegespräch, nach dem Gespräch mit der Ärztin startest, hast du in der Regel einen ersten Schritt, einen zweiten Schritt und einen dritten Schritt. Und die versuchen aufeinander aufzubauen und in eine bestimmte Richtung zu wirken. Und das finde ich was ganz anderes eigentlich als dieses passive Wellness, wo ich die Dinge jetzt nicht unbedingt über mich ergehen lasse, vielleicht ein bisschen zu negativ formuliert, aber bei der ich nicht so wirklich eine Direktion habe und sage, das möchte ich jetzt in so eine Richtung entwickeln und formen.
Warum gehe ich nicht zum Arzt, sondern zu euch?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, um ehrlich zu sein. Nämlich das herauszulösen aus dem Krankensetting hin in den Lifestyle-Kontext, der sich nicht nach Krankheit anfühlt. Die Leute sind ja nicht krank. Sie fühlen sich gesund. Also sie kommen auch nicht mit Beschwerden. Das gibt's auch. Also wir haben auch Leute, die wirklich ganz konkrete Beschwerden haben. Long-Covid ist ein Riesenthema nach wie vor. Ja. Verletzungen, OPs, solche Sachen. Weil wir die Sauerstoffkammer haben und das natürlich ein Treatment ist dafür. Aber ganz grundsätzlich ist, glaube ich, der Weg, den man da beschreitet und beschreibt, einer, der versucht, all das in einem Lifestyle-Kontext stattfinden zu lassen, der nicht klinisch ist, der sich nicht nach Kranksein anfühlt, sondern im Gegenteil nach Optimierung, der Möglichkeit, etwas in meinen Alltag zu integrieren, was mir gut tut und nicht irgendwo hingehen zu müssen, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich auch als hingehen, wenn ich krank bin. Ja, auch wenn wir mit Ärzten arbeiten, ist es ein anderer Umgang auch. Es ist sehr viel proaktiver, sehr viel mehr an den Zielen und nicht so unbedingt an Symptomen.
Also du arbeitest an deiner Gesundheit und nicht gegen deine Krankheit.
Das ist eine gute Formulierung, ganz genau. Ja, ganz genau.
Jetzt hast du erwähnt, ihr habt eine Sauerstoffkammer. Was gibt es denn bei euch konkret noch? Also wenn man da reinläuft, was erwartet mich da?
Also es ist erstmal ein ganz toller Ort. Was auch eine Rolle spielt, ist in den ganzen Hotelkontext. Jedes Hotel hat Fläche und einfach Orte, die man besser bespielen könnte. Und in Frankfurt beispielsweise, in Rumors in Frankfurt, ist es so, die haben einen Raum, der nennt sich Sky Lounge. Das ist ein Raum, der tatsächlich einen unheimlichen Ausblick hat auf die Skyline der Stadt und der früher verwendet wurde für so Kaffee und Kuchen. Ja, also da gab es nicht so wirklich wahnsinnig viel. Und was wir da gemacht haben, ist sozusagen das erste Trockenmodul einzubauen, nämlich die Sauerstoffkammer in Kombination mit einem Infusionsangebot und der Anamnese mit dem Arzt. Wir haben ein Analysegerät von Technogym für die Bioimpedanzanalyse vor Ort, für einfach den Bodycheck sozusagen, also auch für erste Diagnostik und haben dann im Nassbereich ein Kontrastmodul entwickelt, tatsächlich aus Cold Plunges mit Icetap zusammen, also mit einem Amsterdamer Unternehmen oder einem niederländischen Unternehmen und Rotlichtpanels. Und das ist so gebaut, dass man nicht unter so einer Rotlichtliege verschwindet, ja, so ein bisschen wie ein Solarium, das man dann einfach zumacht, sondern die sind so gebaut, dass man gemeinsam unter dem Rotlicht steht. Also das ist wirklich alles sehr auf soziales Miteinander, gemeinsames Erleben. Es funktioniert total gut alleine oder als Pärchen, wenn man zu zweit im Hotel ist, aber es passiert oder es funktioniert auch fantastisch, wenn man als Gruppe beispielsweise Cold Plunged oder ins Rotlicht geht. Und wir kombinieren das sehr intensiv mit all dem, was sonst im Hotel da ist. Und das ist so ein bisschen die Schönheit, finde ich, in diesem Konzept, dass man halt auch alles das nutzen kann, was schon da ist. Sauna zum Beispiel, für die ganzen Kontrast-Cycles, die wir aufbauen können. Wir haben Massageliegen vor Ort, es gibt ein Hammam, was wir integrieren können in diese ganzen Abläufe. Aber wir geben dir eine Guidance mit. Wir geben dir als Gast sozusagen eine Routine an die Hand, die sagt, im ersten Schritt geht es beispielsweise in die Infusion, im zweiten Schritt geht es in die Sauerstoffkammer, danach geht es in das Rotlicht und danach geht es beispielsweise in das Hammam, als Beispiel. Mhm. Ja, und so kannst du wie so User-Journeys bauen eigentlich in dem Hotel und die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen einfach eine gute Zeit schenken, die ihnen zeigt, was möglich ist. Und immer, und das sehe ich so ein bisschen als die Aufgabe, von uns allen, die in dieser Industrie arbeiten, den Menschen zeigen, dass das ein Lebensstil sein kann und dass das etwas ist, was man jeden Tag in seinem Alltag integrieren kann und einfach einen Raum schafft, einen Erlebnisraum schafft, der sich gut anfühlt und der wirkt, der eine Richtung hat und nicht so random ist irgendwie, ne, mhm. sondern der immer versucht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Ja, und Hautschönheit ist, Zellgesundheit, Energie, der beste Schlaf. Es gibt immer verschiedene Richtungen, finde ich, irgendwie, in die man das entwickeln kann. Und so lernen die Leute und explorieren die Leute, was es heißt eigentlich, so einen proaktiven Lebensstil dann auch zu führen oder so ein praktisches Angebot anzunehmen.
Und es richtet sich dann aber eigentlich weniger an die Hotelgäste, die vielleicht mal 1, 2, 3 Nächte da sind, sondern eher an die Frankfurter in dem Fall, die regelmäßig kommen können?
Beides tatsächlich, beides. Also es ist am Anfang so, natürlich als wir gestartet sind, waren 100% aller Gäste vom Hotel. Mhm. Ja, und das ändert sich aber, das switcht ein bisschen. Jetzt sind wir schon so bei 60-40. Mhm. Und wir merken auch ganz spannend, super spannend, dass viele Hotelgäste eigentlich ihr Reiseverhalten ändern, weil sie sagen, ich möchte mehr in Hotels stattfinden oder in Hotels übernachten, die mir dieses Angebot vorhalten können, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut. Und das ist für uns ein ganz, ganz essentielles Signal zu sehen, wie sich das verändert, wie sich das Reiseverhalten, das Buchungsverhalten verändert, weil diese Angebote vorherrschen. Das heißt, es ist so, dass wir mittlerweile 1,9 Besuche pro Gast haben. Das heißt, wir haben sehr viele wiederkehrende Gäste vom Hotel und sehr viele Leute mittlerweile außerhalb vom Hotel in der Stadt. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also in Baden-Baden zum Beispiel ist es so, dass die Stadt natürlich kleiner als Frankfurt und mehr saisonal. Da hast du das weniger, es ist mehr Hotelgäste. In Frankfurt ist es nahezu ausgeglichen mittlerweile.
Mhm. Kannst du mal umreißen, was so eure Kernzielgruppe ist?
Es gibt 3,5 Frauen, ganz große Zielgruppe. Frauen, für die wirklich Longevity immer so ein bisschen, gerade in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, so ein bisschen eine Konservierung von Schönheit ist, spielt eine Rolle, ja, wo es darum geht, okay, was kann ich tun vor Ort, um einfach besser zu fühlen und das Gefühl, eine Idee davon zu entwickeln, was ich langfristig tun kann auf einer Zellgesundheitsebene. Das ist so ein bisschen das, was ich da wahrnehme, was da nachgefragt wird. Dann in Frankfurt ist es extrem natürlich in Richtung Businessmenschen, also Leute, die halt viel reisen, die viel im Berufsleben leisten müssen, die einen hohen Output haben. Für die ist es tatsächlich eher ein unfair advantage im Leben, so ein unfairer Vorteil, dass man leistungsfähiger wird, mehr Output generiert, weil man beispielsweise in der Sauerstoffkammer anfängt zu arbeiten, seine E-Mails zu schreiben und solche Sachen. Das sind zwei Zielgruppen, die man gerade in Frankfurt schon sehr oft antrifft. Eine andere Zielgruppe sind Athleten, für die das ganz natürlich ist, sich mit ihrem Körper natürlich in der Intensität auseinanderzusetzen. Die wissen, wie wichtig Erholung ist im Zusammenspiel mit Leistung. Und die halbe Zielgruppe ist alles das, was Generation Z, Alpha gerade für sich entdeckt. Also da entsteht ja gerade eine Generation, die für sich erkennt, irgendwie, dass das proaktive, gesunde Leben das schöne Leben ist und kein Verzicht bedeutet, sondern ganz, ganz viel möglich ist, wenn man gemeinsam versucht, gesund zu leben. Das ist für uns noch keine super, super relevante, super spannende Zielgruppe, weil die natürlich noch zu jung sind, viele noch zu jung sind und wir einfach in einem sehr hochpreisigen Segment sind. Man sieht aber, was diese Generation mittlerweile an kulturellen Einfluss einfach hat. Also ich weiß nicht, Sauna-Raves als ein Thema, Sober-Clubbing, das sind ja alles Sachen, die von dieser Generation getrieben werden. Für die geht es dann gar nicht mehr darum, irgendwie mal nicht zu trinken, sondern einfach nie zu trinken und zu sagen, das ist nicht das, wie ich meine Freizeit gestalten möchte. Und ich finde das unfassbar positiv, weil das Signalwirkung hat auf alle anderen. Und die sehen das ja und spüren das. Und weißt du, die Trends entwickeln sich dort und das Verhalten entwickelt sich dort und wird dann abgeschaut von anderen Zielgruppen, die ein bisschen älter sind, die vielleicht in einer anderen Zeit groß gewachsen sind oder groß geworden sind. Und die nehmen es mehr und mehr an. Und das sind so die 3,5 Zielgruppen, in Klammern, die ich so wahrnehme. Und Biohacker gibt es auch als Zielgruppe, also wirklich so Menschen, die unheimlich am Optimieren interessiert sind. Die gibt es auch, aber die sind bei uns nicht so super präsent.
Mhm. Wie geht's dir denn damit? Du hast ja gerade angesprochen, dass ihr sehr hochpreisig seid. Mhm. Und auf der anderen Seite wollt ihr ja so vielen Menschen wie möglich helfen, ne? Und dieses Angebot zugänglich machen. Kannst du mich mal so mitnehmen in diesen Konflikt, den das vielleicht auch auslöst?
Also Konflikt ist genau das richtige Wort, weil eigentlich geht es darum, eine Welt zu erbauen, zu erzeugen, zu erschaffen, die es so noch nicht gibt. Also wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen zu dem, was eigentlich passiert gerade, sind wir wirklich ja in diesem Wandel, in dieser Bewegung, Transition von einem akuten zu einem präventiven System. Das ist uns mittlerweile allen bekannt. So, dass das stattfindet, ist klar. Ob das mit unserem Dazutun oder ohne unserem Dazutun, das funktioniert oder das ist happening sozusagen. Und die Frage, finde ich, die man sich jetzt beantworten muss, ist, wo entstehen die neuen Sachen? Wie entstehen die neuen Sachen? Und ich glaube, dass du in unserem System immer erstmal ein Angebot schaffen musst, was in irgendeiner Form eine Zielgruppe erreicht, die bereit ist, dafür zu bezahlen, weil die Sachen teuer sind. Du musst sie überhaupt erstmal entwickeln, du musst sie aufbauen. Also die Kammern kosten Vermögen, ja, das ganze Angebot ist teuer, Ärzte sind teuer. Du hast einfach mit Kostenfaktoren zu tun, die du irgendwo erstmal, ja, die du erstmal so konfektionieren musst, dass sie für eine bestimmte Zielgruppe interessant sind. Mhm. Und da bist du immer sozusagen im Marktsegment erstmal oben, weiter oben angesiedelt, einfach weil du da die Leute hast, die erstmal bereit sind, das auch zu bezahlen. Mhm. Die gebildet sind, die das grundsätzliche Weite, den weiten Blick haben in der Welt, die das auch schon wahrgenommen haben. Wir haben viele Gäste, die das aus Amerika kennen zum Beispiel, die in Amerika mal gelebt haben oder die da viel sind. Und ich glaube, du musst dort anfangen, um von dort aus immer günstigere, breitenwirksamere Angebote zu schaffen. Das, was du gelernt hast mit dieser Zielgruppe, kannst du dann anwenden ins nächste Konzept oder in das nächste Produkttier sozusagen für andere Zielgruppen. Und du kannst nicht von unten anfangen, sozusagen von der breiten Masse, die allen sozusagen die gleiche Infrastruktur zur Verfügung stellt, in dem System, in dem wir sind, in dem wir keinen Selbstzahlermarkt haben. Das ist ein Krankenkassensystem im weitesten Sinne. Das heißt, wenn das von dort aus gesteuert worden wäre oder werden würde, glaube ich, dass sich das durchaus als einen breiten Phänomen etablieren könnte, Longevity und Langlebigkeit als Thema. Solange das aber so nicht ist und ein Selbstzahlermarkt ist, der es ohne Zweifel aktuell ist, musst du, glaube ich, ein Angebot schaffen, wo die Leute auch bereit sind zu bezahlen.
Wäre das vielleicht eine Idee, auf Krankenkassen zuzugehen?
Absolut. Mhm. Absolut. Also 100%. Ich glaube, das muss dahin kommen. Also wir müssen uns dahin entwickeln, dass wir Cases bauen können, die für Krankenkassen relevant sind und interessant sind. Und da ist man dann natürlich in der Efficacy und Evidenzforschung, muss man rausfinden, was bringt das am Ende, welchen Einfluss hat das wirklich. Gibt es ja im Autokontext, im Autoversicherungskontext gibt es das ja schon ein bisschen, ja, dass man, ich glaube, da gibt es so Sensoren, die man sich einbauen kann, die das Fahrverhalten tracken und dann entsprechend verändert sich die Versicherungspolice. Da sind wir ja genau bei diesem Moment schon, der sagt, okay, ich habe irgendeinen Datenpunkt, der mir Echtzeit eine Idee davon gibt, wie du dich verhältst im Verkehr, in dem Fall. Und daran bemisst sich sozusagen dann die Police und die Versicherungsprämie. Und das ist ein Modell, das natürlich nicht so ganz uninteressant ist für Krankenkassen, auch zu überlegen, wer viel für sich investiert, wer diesen Lebensstil für sich erarbeitet in dem Sinne, der viel auch macht und aktiv ist und das auch zeigen kann. Für den sollte es natürlich eine andere Möglichkeit geben, andere Policen, anderes Versicherungsprodukt. Da sind wir aber noch nicht, meiner Meinung nach. Da müssen wir uns hinentwickeln. Und ich persönlich habe ein unheimliches Interesse daran, natürlich zu gucken, was könnte unser Beitrag, was kann mein Beitrag sein, da irgendwie erste Ideen zu entwickeln oder erste Modelle anzubieten, wie sowas funktionieren kann. Wenn es die vielleicht auch schon gibt, vielleicht weiß ich sie nicht, ne? Kann sein, dass es irgendwo schon Testmärkte gibt. Ich glaube aber, dass das Autobeispiel schon ganz gut zeigt, da ist eigentlich ein Weg. Und der Weg hat was damit zu tun, messbar zu machen und sichtbar zu machen, was derjenige am Ende für seine Gesundheit tut und dann entsprechend dynamisch anzupassen, was das bedeutet für deine Versicherungspolice. Ne?
Mhm. Ja, es wäre ein Weg, aber es ist schon auch, finde ich, krass, weil es halt total viel mit Überwachung zu tun hat. Ne? Also ich finde, eigentlich wäre es doch ein schönerer Weg sozusagen mit den Krankenkassen, oder dass die Krankenkassen von sich aus sozusagen diesen präventiven Ansatz fördern und das einfach freiwillig den Menschen zur Verfügung stellen. Und dann kann man ja auch gucken, waren die bei den Kursen vielleicht oder so, dass sie nicht so daily getrackt werden. Aber weißt du, also dass es erstmal ein Angebot gibt, das niedrigschwelliger ist, als wenn ich irgendwie Summe X bezahlen muss, um bei euch das Angebot nutzen zu können. Aber ich sehe ja trotzdem in der Szene auch, es gibt diese Leuchtturmprojekte, so nenne ich sie jetzt mal, und die muss es natürlich auch geben, damit Daten erhoben werden und auch sozusagen gezeigt werden kann, dass diese Art von präventiver Medizin nützlich ist, oder? Mhm. Wie siehst du das?
Absolut, absolut. Aber du hast ja gerade selbst beschrieben, es muss ja irgendeinen Moment geben, wo nachgehalten wird, ob dieser Lebensstil gelebt wird oder nicht. Also es muss ja irgendwo einen Datenpunkt geben, der am Ende die Entscheidung und dieses Modell überhaupt möglich macht. Mhm. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist genau richtig. Ist der Moment, wann wird es Überwachung und wann wird es zu viel und wann wird es einfach ein gutes, öffentlich wirksames Modell, dem wir irgendwie folgen können, was vielleicht nicht an so einen Überwachungs-George-Orwell-Moment erinnert. Mhm. Aber ich glaube, irgendwo muss es einen Datenpunkt geben, der diese Signale für Versicherungen halt einfach messbar macht. Und da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, wenn man versucht, so ein Modell zu entwickeln. Also ist meine Überzeugung, dass das.
Aber kann man das nicht einfach freiwillig machen? Dass man es einfach anbietet als Angebot, sozusagen, dass die Menschen in Anspruch nehmen können? Weil, also wenn man jetzt euer Angebot sich durchliest und anguckt, dann hat man ja eigentlich, also als Mensch wie ich, habe ich auf jeden Fall Lust, dahin zu gehen. Und jetzt könnte ich mir das vielleicht auch leisten, das zu machen, und würde das auch tun, weil mir meine Gesundheit super wichtig ist, weil ich lange gesund bleiben möchte und weil mich das Thema total interessiert. Es gibt so ganz viele Punkte, die mich sozusagen dazu befähigen, euer Angebot in Anspruch nehmen zu können. Und vielen anderen Leuten geht es vielleicht nicht so, sei es aus finanziellen Gründen, sei es, weil sie nicht so das Interesse irgendwie an dem Thema haben oder sie gerade irgendwie keine Zeit dafür haben, andere Prioritäten in ihrem Leben haben. Und ich glaube, wenn wir irgendwo auch ein Angebot hätten, was so niedrigschwellig ist, wo man einfach halt hingehen kann, finde ich das sympathischer als diese Überwachungsnummer.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich glaube, das schließt sich gar nicht aus. Aber du musst ja trotzdem, wenn du es freiwillig machst, irgendwo das Signal senden. Also da muss ja trotzdem irgendwo der Weg zur Versicherung gehen, weißt du, der das zeigt, dass du das machst und dass das wirkt. Sonst ist es ja immer nur eine Motivation. Ich würde es gerne machen. Aber die Krankenkassen arbeiten ja mit Risikomodellen. Also die müssen ja irgendeine mathematische Grundlage schaffen, um Policen zu errechnen. Und deswegen, glaube ich, werden wir da nicht drum rumkommen. Es kann freiwillig sein. Du musst gucken, wie tief lässt du das zu? Also ist es so, dass die irgendwann deine Apple Watch Vitaldaten in Echtzeit tracken? I don't know. Ja, da muss man, glaube ich, gucken und sich überlegen, was das am Ende ist. Aber ich glaube, es muss über eine Freiwilligkeit passieren. Und ich glaube aber, dass es dann irgendeinen Punkt braucht, an dem eine Krankenkasse ein Signal hat und sagt, okay, eine Stefanie macht das regelmäßig. Ich sehe das, kann das irgendwie nachvollziehen. Und deswegen hast du einen Policen-Vorteil davon. Was du aber ansprichst, finde ich, ist ganz spannend. Weil wir ja sehen, dass sich ganz andere Sachen demokratisieren und breitenwirksam werden. Und das ist beispielsweise Diagnostik. Das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Feld, wo man sieht, was eigentlich passiert, wenn Diagnostik zur Commodity wird, wenn das überall angeboten wird. Früher war das, weißt du, super, ich meine, ich weiß nicht, das war noch gar nicht so super lange her, wenn du beim Arzt warst und die macht eine Langzeit-EKG, da hast du so ein Ding umbekommen. Ja, und da bist du irgendwie 3 Tage mit so einem Gurt rumlaufen, um diesen einen Datenpunkt zu erheben. Und heute haben wir alle unsere Tracker an der Hand und am Arm und am Ring und wo auch immer. Ja, und das war so der erste Moment, finde ich, wo man merkt, irgendwie das Technologie erlaubt, irgendwie das ganz, ganz viele Leute on scale sozusagen ihre Vitaldaten tracken. Mhm. Und was ich jetzt beobachte, und das finde ich, zahlt genau auf dein Argument ein, ist, dass Diagnostik allgegenwärtig wird. Dass wir nämlich nicht nur einen Vitaldatenpunkt irgendwo haben, sondern dass wir in die Apotheke gehen können für Bluttests beispielsweise. Ja. Ja, oder dass wir mit unserem, ich habe jetzt auf der CS gesehen, es gibt so Cortisol-Messgeräte fürs iPhone. Wir haben ein Messgerät, das misst VO2max über seismografische Wellen. Ja, also wir sind in so einem technologischen Galopp gerade, dass dieser technologische Galopp ganz viel demokratisiert, meiner Meinung nach. Und das beginnt bei der Diagnostik gerade. Also ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, dass wir wirklich alle regelmäßig ein sehr, sehr gutes Bild von uns haben und nicht nur einmal oder zweimal in der Dekade irgendwann mal beim Arzt waren und sagen, ich mache jetzt mal ein großes Blutbild, sondern ich glaube, dass das eine unheimliche Allgegenwärtigkeit geben wird von Daten, von eigentlichen diagnostischen Daten. Und das ist für mich ein ganz spezieller Punkt der Demokratisierung, dass wir alle in der Lage sind, das zu sehen, dass wir über Anbieter wie NecoHealth, wer kennt das, Spotify-Typ, der das macht, ich wirklich anfangen kann, MRI-Scans im großen Stil. Also es ist eine unheimliche Explosion, finde ich, an diagnostischen Fähigkeiten und Orte verändern sich, die, also Apotheken finde ich ein fantastisches Beispiel, die ihre Fähigkeiten sozusagen nutzen, die sie vor Ort haben, das Fachpersonal, um dir dann solche Angebote zu machen. Und da, finde ich, ist eine Demokratisierung schon total sichtbar.
Ja, das finde ich auch, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es immer noch so ein Thema ist, was in unserer Blase ist und dass trotzdem noch für die breite Masse die Motivation irgendwie fehlt. Werbung. Mal ehrlich, über unseren Intimbereich wird oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Aber wir bei 50 über 50 reden offen. Denn Scheidentrockenheit betrifft mehr als jede zweite Frau über 45. Die Ursachen? Meist Östrogenmangel in und nach den Wechseljahren oder in der Stillzeit. Nicht zu vergessen, Krebstherapien wie Chemo. All das beeinträchtigt die empfindliche Intimhaut. Die Folge? Trockenheit, Jucken, Brennen, Schmerzen beim Sex. Die gute Nachricht, es gibt eine sanfte, hormonfreie Hilfe, die Kadehydro-Produkte. Die gibt es mittlerweile in 4 Darreichungsformen und somit für jede Frau eine passende Lösung. Für alle, die eine einfache und hygienische Anwendung bevorzugen, das Kadehydro-Befeuchtungsgel mit Applikator spendet gezielt dort Feuchtigkeit, wo sie gebraucht wird, innen wie außen. Oder du willst das Kadehydro-Befeuchtungsgel im praktischen Dosierspender für unterwegs. Intensive Befeuchtung mit Hyaluronsäure, frei von Hormonen, Duft und Farbstoffen. Ideal bei Trockenheit mit Juckreiz und Wundgefühl. Besonders praktisch als Gleitgel beim Sex sowie einfache vaginale Anwendung dank des Applikators. Auch in der Stillzeit geeignet und mikrobiomfreundlich. Besonders geeignet für Frauen in den Wechseljahren und für alle, die sich in ihrem Körper wieder wohl und frei fühlen möchten. Bei Scheidentrockenheit, Kadehydro, Befeuchtung, die begeistert. Kompromisslos, gut. Mehr Infos und die passenden Produkte für dich findest du in den Shownotes. Danke an Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Gerade in der Lebensmitte merken viele von uns, Schlaf ist nicht mehr selbstverständlich. Wir wachen nachts auf, denken über alles Mögliche nach, drehen uns von Seite zu Seite und am Morgen fehlt genau das, was wir eigentlich brauchen: Klarheit und Energie. Für mich war es immer wichtig, morgens wirklich frisch zu sein. Deshalb habe ich Melatonin ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich hatte von vielen gehört, dass man sich am nächsten Morgen eher noch müde fühlen kann und genau das wollte ich nicht. Dann habe ich den Serenizer von Avea kennengelernt. Was mich sofort angesprochen hat, im Serenizer ist kein Melatonin. Stattdessen kombiniert er Inhaltsstoffe wie Safran, heiliges Basilikum, L-Theanin und Magnesium, die den Körper dabei unterstützen, wieder in seine natürliche Balance zu kommen. Kein Melatonin, sondern ein ruhiger, natürlicher Ansatz. Sehr sympathisch und effektiv. Ich nehme den Serenizer inzwischen seit über einem Jahr. Und zwar in Phasen, in denen es mir besonders wichtig ist, wirklich gut zu schlafen. Ich merke, ich schlafe ruhiger ein, oft einfach durch und wache morgens klarer auf. Für mich ist der Serenizer wirklich von ganzem Herzen das Mittel der Wahl, wenn ich weiß, morgen brauche ich Energie. Wenn du also merkst, dass guter Schlaf nicht mehr selbstverständlich ist, schau dir den Serenizer von Avea immer an. Mit dem Code 5050 als Ziffern geschrieben, bekommst du 50% auf deine erste Bestellung. Es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also einfach ausprobieren. Serenizer, kein Melatonin, nur du in Balance. Mehr Info findest du auf avea-life.com. Danke an meinen Werbepartner Avea Life für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Hast du denn eine Idee, wie man die Leute sensibilisieren kann dafür, dass sie jetzt ihre Gesundheit tatsächlich ein bisschen auch selber in die Hand nehmen können und vielleicht auch müssen oder sollten?
Ich glaube, es geht darum, Orte zu schaffen. Also das ist natürlich unsere Hypothese am Ende, ja, zu sagen, es braucht diese Orte, an denen das erlebbar wird, an denen ich sage, da wird Proaktivität und Prävention erlebbar. Mhm. Weil ich kann natürlich viel erzählen und ich kann viel digital abbilden, Ernährungsberatung, solche Sachen, kann ich sehr, sehr viel machen. Ich glaube aber, es braucht Orte, die Wirkung versprechen und an denen Wirkung erlebbar wird. Ich sehe das bei uns beispielsweise, wenn die Leute kommen und dieses UFO sehen, diese Sauerstoffkammer als Beispiel, ja, weil die natürlich nach Zukunft schreit. Die sieht einfach schon so aus. Ja? Mhm. Und dann sind sie da drin und atmen und merken, okay, da passiert was mit mir. Da entsteht plötzlich eine Aktivität, die ich gemeinsam machen kann, mit Freunden machen kann an einem Samstag, die sich gut anfühlt und die einen positiven Effekt hat auf all unsere Gesundheit. Ich glaube, wir müssen Angebote schaffen und Lebenskonzepte entwickeln, die das attraktiv machen. Also ich denke immer in so eine Sehnsuchtsdistanz, die man aufbauen muss. Mhm. Weißt du, von dem, wo ich jetzt bin, wie ich jetzt hier sitze und dem, wo ich sein könnte. Ja, und diese Distanz, die muss man, glaube ich, beschreiben. Und ich finde, da ist Longevity eine unheimlich gute metaphorische Klammer. Weißt du, die sagt irgendwie, wenn wir jetzt diese Aufenthaltsqualität schaffen und diesen guten Lebensstil entwickeln, dann haben wir ja jetzt was davon, weil es Spaß macht, weil es sich gut anfühlt. und weil ich diese Angebote jetzt problemlos nutzen kann. Und ich habe diesen Langzeiteffekt, dass ich meine Gesundheitserwartung positiv beeinflusse. Und ich glaube, es braucht diese positiven Narrative über das. Das ist das Erste. Deswegen sind so Podcasts so wichtig, wo diese positiven Narrative entstehen über diese Zeit, über dieses Leben, über diese Möglichkeit. Und es müssen diese Orte entstehen, die das nachhalten können und die diese Qualität der Erfahrung bieten. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
Mhm. Jetzt habt ihr ja bei euch im Titel ist ja die Erholung ganz groß geschrieben, ne?
Genau.
Warum geht ihr speziell so da drauf? Gibt es da vielleicht auch eine persönliche Geschichte, irgendwie einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, so geht es jetzt vielleicht nicht weiter, ich muss Erholung in mein Leben einladen oder integrieren?
Ja, aber eher, also nicht, ich habe noch kein Burnout, sowas nicht in die Richtung, aber ich merke, dass wir in so einem, gerade positive Narrative angesprochen, dass wir in einem Narrativ sind, in dem eigentlich nur Leistung, also ich komme aus so einer Leistungskultur, irgendwie in der man viel Output generieren musste und die Pause eigentlich immer die Schwäche war. Das war das, was man eigentlich nicht mal, so das Übel, was halt noch hinten dran hängt, muss man sich halt auch mal erholen irgendwann und irgendwann die Pause machen. Verschenkte Zeit eigentlich so ein bisschen. Und ich finde, im Sport wird es super deutlich, dass das totaler Quatsch ist. Eine ganz, ganz verschrobene Sicht irgendwie auf Leistung. Ich finde die Erholung und professionelle Erholung unheimlich gutes Vehikel, um zu erklären, worum es geht. Mhm. Nämlich wirklich gut geführte Auszeiten zu schaffen, die sich wirklich viel Mühe geben und systemisch versuchen, dich zu erholen und dir diese Balance zu geben eigentlich, ne? Diese Balance zu finden, ohne dass man in diesem Pendel zu weit ausschlägt. Also es geht nicht darum, sozusagen sich komplett über zu optimieren und nur noch in diesem Optimierungswahn zu sein, sag ich mal, sondern wirklich einen guten Ausgleich zu finden, eine gute Balance zu finden. Wir haben das irgendwann mal genannt, Balancing Opposites. Also Gegensätze sind keine Gegner, sondern man kann sie miteinander verhandeln. Und wenn man einen Raum schafft, in den professionelle Erholung gelebt wird und versucht wird, auch zu vermitteln und mit Ärzten nachzuhalten, systemisch nachzuhalten, dann haben nicht nur Sportler was davon, die das schon lange lernen, sondern jeder kann irgendwie für sich entdecken und verstehen, was die Pause eigentlich bedeutet, wenn man es gut macht, regelmäßig macht und nachhalten kann. Deswegen finde ich das eine gute Begrifflichkeit, weil sie auch hier und jetzt funktioniert. Weißt du, mein Problem mit Langlebigkeit und Longevity als Überthema ist immer, dass der erwartbare Gewinn ist in der Zukunft, irgendwo da hinten und ist erstmal noch nicht beweisbar. Weißt du, so, man weiß, klar, wenn ich jetzt anfange, bestimmte Lebensentscheidungen zu treffen, Ernährung, kein Alkohol, viel Bewegung, wird es diesen Effekt haben. Aber es ist erstmal nicht beweisbar, so unbedingt. Ja, also es ist noch vielleicht.
Kann dir auch immer noch ein Klavier auf den Kopf fallen.
Genau. Es kann immer noch irgendwelche Irrungen und Wirrungen passieren. Ich finde die Idee, die professionelle Erholung in seinem Leben zu integrieren, genauso wie man Leistung in sein Leben lässt und versucht, irgendwie Karrieren zu bauen und was auch immer, ist für mich der selbstwirksamere Weg. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Es geht darum, das direkt zu spüren und von dort aus den Weg dann in die Zukunft zu gehen. Und dann gibt es natürlich das Gesundheitsversprechen langfristig, zu sagen, du hast wirklich Einfluss auf deine Healthspan.
Mhm. Was passiert denn mit uns, wenn wir Pausen machen?
Das ist eine spannende Frage. Es gibt verschiedene Ebenen tatsächlich. Also ich glaube, es ist in allererster Linie natürlich irgendwie das Nervensystem, der Nervensystem-Reset. Es ist der Moment, innezuhalten. Es ist reflektierender Moment. Vielleicht ist das was ich so ein bisschen anekdotisch irgendwie beschreiben kann, weil ich persönlich habe das Gefühl, ich renne durch mein Leben. Also es ist ein konstanter Sprint. Und das ist zum Beispiel was ich für mich selber jetzt auch erkenne, dass die Pause und der Moment des Innehaltens ein Moment ist der Reflexion, also wirklich eine mentale Komponente hat, ein Moment der Nervensystemregulierung, wo man wirklich auch merkt, dass ich ein anderes Energielevel habe danach. Ja, ich glaube, die beiden Komponenten sind für mich so die relevantesten eigentlich. Also der mentale Reset und der Nervensystem-Reset, aber eben auf einer Ebene, wo du es professionell geführt machst. Weißt du, wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur der Nachmittag auf der Couch, der irgendwie auch eine Form von Pause ist, sondern das ist etwas, was versucht, irgendwie einen Gegenpol zu schaffen zu all dem, was sonst an Stresshorn auf dich einwirkt. So würde ich, glaube ich, beschreiben.
Und andersrum, wenn wir diese Pausen nicht machen, was passiert dann mit uns?
Dann bist du in so einem Moment, wo du dich eben nicht mehr runterregulieren kannst, wo du in so einem ständigen Alarmzustand bis, also es kommt natürlich darauf an, was für ein Lebenskonzept man hat, was man Leben man führt. Mhm. Aber ich glaube, ohne Pause bist du in einer konstanten Eskalationskurve irgendwie. Weißt du, es gibt nicht diesen Moment, der irgendwie einen Gegenpol schafft zu dem, also keine Boundaries irgendwie, sondern du bist in einem permanenten Strom. Und ich glaube, dass das einfach irgendwann sein Toll hat. Ne?
Und viele Menschen merken das ja erst, wenn sie dann eben zum Beispiel einen Burnout haben. Aber hast du irgendwie so eine Methode vielleicht, wie man das ein bisschen früher merkt? Also wie man vielleicht mal, auch wenn man in diesem Hamsterrad sozusagen läuft, wie man für sich reflektieren kann, wie das Level der Erschöpfung ist und ob es einfach noch eine Runde weitergeht oder man sich mal hinlegen muss?
Ich selber habe das nicht tatsächlich. Also ich habe kein Frühwarnsystem für mich selber irgendwie. Also es ist ganz schwierig, das aus meiner eigenen Erfahrung heraus so einzuschätzen. Mhm. Deswegen bin ich, glaube ich, sogar mein allerbester Kunde, weil ich dankbar bin, dass es sozusagen ein Framework gibt, in das ich mich reinbegeben kann, was mir hilft dabei, das zu entdecken und für mich selber auch irgendwie anzuwenden. Weil ich persönlich habe das gar nicht. Für mich ist dann jeder Tag, wenn ich das nicht selber machen würde, jeder Tag irgendwie gleich intensiv. Und ich habe diese Vorzeichen auch nicht. Ich glaube, ich bin wirklich so ein, wäre so ein Burnout-Kandidat, bei dem dann einfach irgendwann von heute auf morgen plötzlich gar nichts mehr geht, weil man alle Vorzeichen nicht erkannt hat, weil man zu unsensibel ist, weil man verlernt hat oder nie gelernt hat, die Signale seines eigenen Körpers wirklich so auch auszulesen und zu verstehen. Ja, da würde ich mich schon mit dazu zählen, dass das so eine latente Gefahr ist bei mir selber. Mhm. Und ich glaube, dass die professionelle Erholung und die Pause sozusagen in dem Moment das Framework ist, was ich mir für mich selber auch wünsche. So ein Stück weit zumindest. Ja.
Warum glaubst du, dass es so vielen Menschen so schwerfällt, Pausen zu machen und Erholung zuzulassen?
Ich glaube, da gibt es einfach eine gesellschaftliche Attitüde. Diese Pause, notwendige Übel und irgendwie so der Moment, wo du irgendwie nicht wirklich produktiv bist. Ich glaube, das ist was wir inhärent irgendwie in der Gesellschaft haben, weißt du, dass man, dass Pause immer, was nicht so anerkannt ist. Also wer wird gelobt dafür, dass er gut Pause machen kann? Außer Sportler, finde ich. Beim Sportlern oder bei Athleten ist es irgendwie anerkannt. Und da weiß man, so ein Rafael Nadal, der hat das so gut durchoptimiert oder welche Formel-1-Fahrer, bei denen hat man irgendwie erkannt, dass die leistungsfähig bleiben und sind, weil sie das so gelernt haben und weil sie das in ihren Lebensalltag so integrieren konnten. Und ich glaube, dass bei allen anderen Nicht-Sportlern ist das eher noch nicht so wirklich angekommen, irgendwie, dass das der Ausgleich ist, den wir vielleicht brauchen.
Mhm. Und was hat sich bei dir persönlich verändert, seitdem du regelmäßig bei Recover Society eincheckst?
Tatsächlich eine unheimliche Erkenntnis. Also du siehst ja erst, was schlecht war in dem Moment, wo du merkst, wie es besser geht und wie es anders sein kann. Und für mich gibt es wirklich diese Erkenntnisreise, was das für mich selber bedeutet. Also ich bin eigentlich fast jeden Tag in der Sauerstoffkammer und das ist ja auch so ein Moment, wo du auch einfach tief atmen musst, wo du wirklich runterkommst, wo du eine Stunde auch weg bist. Kommt ja keiner zu dir. Ja? Die Tür ist zu, die geht auch nicht so schnell auf. Und für mich ist das schon so eine spannende Selbsterkenntnis, irgendwie, dass mich das ausgeglichener macht und entspannter irgendwie durch den Alltag gehen lässt. Also vielleicht ist das, was man anders in Meditation findet, was bei mir zum Beispiel schwierig ist, habe ich für mich so nie entdecken können. Aber ich glaube, bei mir beobachte ich tatsächlich diese steigende Ausgeglichenheit und eine inhärente oder eine bessere Idee von, wann muss ich wirklich leisten und wann ist es einfach unnötig. Ja, und man, also ich habe, glaube ich, man sensibilisiert sich mehr dafür, wann Schluss sein muss. Und wann ich auch mal sage, jetzt ist Stopp. Weißt du? Und ich bin nicht in diesem ständigen, okay, da geht noch was und hier kann ich noch und so. Nee, bin ich nicht mehr. Weißt du, man kann besser abschalten, man kann besser den Moment genießen irgendwie.
Das ist doch wunderbar.
Absolut. Ja, es gibt andere Sachen, die für mich schwierig sind. Also Coplunch beispielsweise ist was ja für viele, was so ein Moment ist. Das zum Beispiel, das kann ich überhaupt nicht. Das schaffe ich irgendwie gar nicht. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Ich würde es super gerne, probiere es auch immer wieder, aber es ist für mich Folter tatsächlich. Also ich kriege das körperlich überhaupt nicht hin. Und obwohl ich es mir so wünschen würde, weil ich sehe ja, was für Effekte das hat. Und ich sehe, was es bedeutet, wenn ich über das kalte Wasser und über die Atmung meinen Vagusnerv trainiere. Ich sehe, was das passiert, was passiert mit unseren Gästen, wenn sie da drin sind. Und ich spüre einfach, was für einen Effekt das auf mich selber haben könnte, wenn ich es hinbekäme. Mhm. Aber da bin ich zu weit weg. Also das schaffe ich
körperlich. Ich empfehle die Kältekammer.
Ja.
Das ist eine andere Art von Kälte. Das habe selbst ich auch schon einmal geschafft. Ja. Also,
minus 85?
Nee, minus 100.
Minus 110 ist, glaube ich, dann, ja.
genau.
Ja. Ja. Aber es ist eine andere, ne? Minus 110 ist dann eine trockene Kälte.
Ja, genau.
Wie lange ist man da drin? 3 Minuten? Oder so?
Ja. Mhm. Ja, genau.
Ja. Ja, die nasse Kälte ist nochmal ein bisschen anders. Ja.
Die ist schlimmer.
Die ist schlimmer, ja.
Die ist viel, viel schlimmer.
Ja.
Wir reden ja hier im Podcast viel auch über das Älterwerden. Mhm. Würdest du sagen, dass sich der Stellenwert der Erholung mit dem Älterwerden ändert?
Mhm. Ich glaube schon. Also man hat in jungen Jahren, ist man eher an anderen Sachen interessiert. Man hat auch eine andere Leistungsfähigkeit, glaube ich. Deswegen ist die Erholung wird auf jeden Fall wichtiger, glaube ich, wenn man älter wird.
Und wahrscheinlich braucht man sie auch ein bisschen mehr.
Wahrscheinlich braucht man sie auch ein bisschen mehr, ja.
Wie alt sind eure Kunden?
Ich würde sagen, alles so ab 35.
Okay, und dann aber hoch bis 70 oder so?
Ja, 60, 65. Ja, okay. Regelmäßig, also ist wirklich eine sehr interessante Frage. Ältere Leute fragen tatsächlich, ob es noch Sinn macht.
Wirklich?
Ja, das gibt es schon, ja, das höre ich öfter, ja, ob das Sinn macht. Und das ist natürlich eine ganz komische Frage, ne, weil es natürlich immer Sinn macht. Jede Aktivität macht Sinn. Und eine andere Sache, die ich sehr beobachte, ist, dass es für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Menschen so another thing to do. Also die haben das Gefühl, dass es jetzt noch etwas ist, was sie tun müssen.
Ja.
Jetzt muss ich irgendwie das machen, jetzt muss ich auch noch das machen. Mhm. Und ich versuche denen immer dann zu beschreiben, dass es nicht darum geht, dass sie jetzt eine Aktivität irgendwie noch in ihren Kalender aufnehmen, die sie auch tun müssen, sondern dass es eher darum geht, so eine Art Betriebssystem-Update eigentlich zu nehmen. Ja, zu sagen, es geht darum, dass du die Idee, dein Lebenskonzept danach ausrichtest, dass du versuchst, den Lifestyle, die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, daran anzupassen. Mhm. Alles andere findet in diesem Kontext statt und es ist nichts, was du hinzufügst. Mhm. Und das sind so die zwei Sachen, irgendwie die ich da so beobachte.
Ich würde gerne zum Ende wissen, weil du bist ja so ein systematischer Typ, habe ich jetzt rausgefunden. Was sind so die ersten 1, 2, 3 Schritte als Einstieg in dieses neue Lebenskonzept?
Also du musst erstmal wissen, was ist möglich. So, ja. Das ist ja das Allererste. Das muss ja, diese Sehnsuchtsdistanz, von der ich vorhin kurz gesprochen habe, die muss ja überhaupt erstmal entstehen, dass ich sehe, was möglich wäre. Mhm. Das heißt, ich glaube, es beginnt damit zu verstehen, was möglich ist. Das ist so das Allererste. Ich glaube, danach geht es darum, einen guten Einstieg zu finden, der, ich finde, wissenschaftlich sein muss, der idealerweise geführt wird von Profis, von Ärztinnen, Ärzten, die mit dir ein ganz anderes Gespräch führen, als du es vielleicht sonst so gewöhnt bist, weil es eben nicht darum geht, dich zu behandeln, weil du krank bist, sondern mit dir eine Idee davon zu entwickeln, wie wir Routinen bauen können, die dir helfen, gesund zu bleiben. So, das heißt, das muss niedrigschwellig sein, es muss sich gut anfühlen, es muss Evidenz haben, es muss wirklich für dich Sinn machen. Ja? Also der erste ist die Erkenntnis, die Sehnsuchtsdistanz, das Wollen. Das zweite ist dieser niedrigschwellige Einstieg, der versucht, es sehr anfassbar zu machen, sehr konkret zu machen. Und ich glaube, der dritte ist dann, so gut wie möglich nachzuhalten. Also, dass du es sehr einfach hast, also es gibt diesen schönen Satz, start by starting. Mhm. Dieses, ich beginne und das ist der Startpunkt. Ja? Mhm. Und ich finde, gute Startpunkte zu finden und gute Startpunkte zu kreieren, die sich nicht komisch anfühlen, die dich nicht überfordern, das ist unsere Aufgabe, das muss unsere Aufgabe sein, möglichst vielen Menschen diese Sehnsuchtsdistanz zu zeigen, es einfach zu machen, ein qualitatives Assessment zu haben und dann einen Einstieg finden, der sich nicht nach Arbeit anfühlt, dieses Beispiel, ne? Noch ein anderes Ding, was ich jetzt machen muss in meinem Leben, sondern es muss sich irgendwie gut anfühlen, schnell zu starten und erste Effekte zu fühlen. Und dann kann man von dort aus aufbauen. Alles andere ist dann wirklich die Frage, wie halte ich das, was da ist? Wie halte ich den Status quo, den ich mir dann erarbeite? Das ist eine andere Frage, finde ich. Weißt du, das Habitualisierende, am Ende geht es doch nur darum zu gucken, wie kriegen wir möglichst viele Menschen in einen proaktiven, präventiven Lebensstil. Das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, die hat diese Herausforderung, den Startpunkt zu finden und die hat die Herausforderung, das nachzuhalten. Lange, möglichst lange. Für immer eigentlich, wenn man ehrlich ist. Soll ja nicht aufhören. Soll ja jetzt nicht in 3 Jahren vorbei sein. Mhm. Im Gegenteil. Weißt du, wir reden ja eigentlich über Dinge, die uns bis zum Lebensende beschäftigen sollten. Und das ist eine ganz, weißt du, ich finde es eine wahnsinnig verrückte Situation, dass man eigentlich ja in einer Welt groß wird, weißt du, in der noch alle Artefakte sichtbar sind von der akuten Welt, Krankenhäuser, alles ist eigentlich erst auf Symptomen basierend. Ja? Wenn du krank bist, hast du ein System, was dir hilft. Und alles das, was Prävention verspricht, was diesen Lebensstil erarbeitet und ermöglicht macht, das ist in Ansätzen erkennbar, aber ja noch nicht da. Deswegen sitzen wir zusammen und versuchen, diese Konzepte zu eruieren, zu gucken, was passiert da. Ja, was passiert in der Forschung, was passiert in der Anwendung, was passiert in all den ganzen Subkategorien, Nahrungsergänzungsmittel, keine Ahnung, ja, you name it. Also alles entsteht ja vor unseren Augen und wir können ja immer nur so kleine Screenshots machen von der Situation und haben aber das ganze Bild noch gar nicht vor uns. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig, irgendwie so Formate zu haben, indem man sich austauscht, in denen Menschen zusammenkommen, um dieses Bild zu skizzieren und zu zeigen.
Ja, ich finde auch total schön, was du am Anfang gesagt hast, dass es Orte geben muss, wo sich diese neue Form materialisiert. Deswegen bin ich sehr froh, dass ihr bald einen Standort in Berlin habt. Dann gehen wir schön zusammen in eine Sauerstoffkammer, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön. Vielen Dank.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.